Zuerst kommen wir mal zu Jan Dranger. Das ist ein Designer und zwar ein schwedischer Möbeldesigner, und da klingelt schon bei dem einen oder anderen. Möglicherweise denkt ihr jetzt an ein schwedisches Möbelhaus, und da liegt ihr auch richtig. Dieser Jan Dranger, das war ein ganz angesehener Designer dieses Möbelhauses, dessen Name nicht genannt werden darf. Und Mitte der 90er Jahre hatte er eine Idee gehabt. Und zwar, als guter Designer wusste er, dass es in 60er Jahren, da gab es schon mal diese Versuche, das war die italienische No-Design-Bewegung. Die hat mit aufblasbaren Möbeln experimentiert. Das ist keine Schwimmbadausstattung oder so oder kein Spielzeug, sondern das war Einrichtung. Aber die mussten mit Pressluft aufgeblasen werden. Und naja, wer will sich schon sein Wohnzimmer mit Luftmatratzen einrichten? Und Jan Dranger sagte sich, was ist, wenn wir zum Beispiel diese Möbel mit einem Föhn aufblasen können und wenn wir so Stoff drüber ziehen, ja, dann hätte man sozusagen ein richtig schickes Sofa und das wäre richtig praktisch. Umzüge würden zum Kinderspiel werden, das Saubermachen unter dem Sofa, das wäre kein Problem mehr. Und Jan Dranger ging damit zum großen Chef des Möbelhauses persönlich und der war sofort begeistert. Denn im Möbelhaus, die Sofas in den Lager, die nehmen immer den meisten Platz weg, weil man die nicht so platzsparend auseinandernehmen kann. Und der hatte schon die Dollarzeichen im Auge gehabt, Mensch, wenn man Möbel, Sofas so flach zusammenfalten kann, damit lässt sich richtig gut Geld verdienen. Und das dachte Jan Dranger auch und darum wollte er nicht so richtig rausrücken mit seinen Patenten und mit seinem Fachwissen. Und das Möbelhaus hat dann sozusagen die Katze im Sack gekauft. Und hinterher kam das böse Erwachen. Denn es stellte sich heraus, dass die aufblasbaren Möbel wesentlich teurer sein würden als kalkuliert. Aber die Idee gefiel nach wie vor und dann wurde eine große Werbekampagne gestartet. Also hier steht drin, Inhalt nichts. Ja, also, und es war, also Luft ist eine Ressource, war dann so die Werbung. Ja, und dann wurden die zum Verkauf angeboten und dann wurden weitere Probleme sichtbar. Zum Beispiel die Sache mit der elektrostatischen Aufladung. Kennt ihr, ne? Dass man ab und zu mal so einen Schlag kriegt. Und diese Dinger, die haben den Staub angezogen. Also die Leute im Möbelhaus mussten da immer ständig Staub wischen, weil sich der Staub dran gefangen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, Kinder und Erwachsene hatten ihren Spaß mit den Sofas. Die haben sie in die Möbelausstellung hin und her gekickt, haben sich Kissen, also haben sich so Möbelschlachten damit geliefert. Die haben darauf rumgehüpft, die haben damit alles Mögliche gehabt, aber haben sie nicht gekauft, weil die Dinger zu teuer waren. Und aufgrund des geringen Gewichts der Sofas konnte man sagen, es war nur ein leichter Fehler des Möbelhauses, aber es war auf alle Fälle ein sehr teurer Fehler gewesen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich das erzähle und was das mit Insekten zu tun hat. Das hat etwas mit den Prinzipien des Gründers zu tun. Er sagt, es muss erlaubt sein, Fehler zu machen. Es ist immer der Mittelmäßige, der negativ ist, der Zeit darauf verwendet, zu beweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat. Seiner Meinung nach ist die Angst vor Fehlern der Feind jeder Entwicklung und die Wiege der Bürokratie. So, Statement. Und ich weiß nicht, wie andere Menschen mit so einer Blamage umgegangen wären. Der hat da wirklich richtig viel Geld in den Sand gesetzt. Erst, man investiert viel Geld erstmal in die Patente und so weiter, Produktion, Werbekampagne und dann floppt diese Idee. Die meisten hätten die Sache totgeschwiegen. Hier blieb das Bild hängen, wie Kinder ihren Spaß mit den aufblasbaren Sofas hatten. Und daraus ist dann unser Gemeindesaal-Insekt entstanden. Wer weiß, um was es geht? Hier im Raum ist ein Gemeindesaal-Insekt. Schaut euch mal um. Jari, willst du es uns mal bringen? So. Das ist das Prinzip, das ist praktisch dieses Prinzip, das ist davon hängen geblieben. Und ich glaube nicht, dass sie damit ihr ganzes Geld wieder reinbekommen haben. Aber ich denke, das ist so eine Sache. Wie gehen wir mit Fehlern um und wie gehen wir mit Versagen um? Ist es für uns so eine Chance, daraus noch was zu machen, oder ist es etwas, was halt ganz schlimm peinlich ist? Und ihr werdet dieses Insekt noch sehr oft sehen, wenn ihr hier zum Gottesdienst kommt, und dann könnt ihr jedes Mal daran denken. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nur schlimm, wenn man nichts daraus lernt und wenn man nicht darin auch die Ressourcen sieht. Es gibt immer einen Ausweg. Man muss sich nicht ins Schneckenhaus zurückziehen. Man kann immer neu anfangen. Ja, mit dem Käfer, das ist schon so recht charmant. Aber als Inhaber des Möbelhauses kann man sich natürlich solche Fehler auch leisten. Ja? Und zumindest bleibt dann noch so eine gute Geschichte übrig, die bringt einen zumindest Sympathie. So, und aber wir wissen alle, es gibt auch andere Fehler. Fehler, mit denen man nicht so offen umgeht, weil sie gravierende Konsequenzen nach sich ziehen würden. Also, wenn dieser Fehler mit den aufblasbaren Möbeln, wenn der so zum Ruin geführt hätte, ich weiß nicht, ob wir so offen damit umgegangen wären, selbst so offen damit umgegangen wären. Es gibt Fehler, die können einen Lebensentwurf zerstören, die können einen richtig aus der Bahn werfen. Und darum geht es jetzt. Ich lese eine Geschichte aus dem Alten Testament, in dem ein innerlich zerrissener junger Mann einen Riesenfehler begeht, der sich auch nicht vertuschen lässt. Er hat anfangs noch so die Hoffnung. Ich lese 2. Mose 2, die Verse 11 bis 15 an. Mose, das ist ein Hebräer, also ein Israelit, wird aber von einer ägyptischen Prinzessin großgezogen und gehört somit zur ägyptischen Oberschicht. Also zwei Seelen so in seiner Brust. Und innerlich fühlt er sich mehr seinen Landsleuten verbunden. Ach so, das ist ja gar nicht komisch. Das ist nicht da. Sorry, tut mir leid. Die ganzen Bibelstellen fehlen. Na, dann müssen wir so. Dann müssen wir das so machen. Ich habe mich schon gewundert. So, dann ist es jetzt so, genau. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Mose schaute sich nach allen Seiten um. Als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?«, fragte er denjenigen, der im Unrecht war. »Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt?«, entgegnete der Mann. »Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter?« Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Ja, der Mose, der leidet mit seinem Volk, obwohl er das gar nicht müsste. Er könnte sich auf seine Adoptivmutter berufen. Mose ist ein Prinz, ein von und zu. Zählt das nicht mehr? Aber Mose hat seine Herkunft nicht vergessen. Trotz des ganzen Luxus um ihn herum. Nur sein Einsatz für sein Volk, der wird ihm nicht gedankt. Im Gegenteil. Mose wird von seinem eigenen Volk abgelehnt. Obwohl er sich auf die Seite des Volks geschlagen hatte. Obwohl er gezeigt hatte, dass ihm im Zweifelsfall dieser ganze Luxus nichts bedeutet. Mose findet sich zwischen den Stühlen wieder. Die Israeliten lehnen ihn ab, wir sagen, wer hat dich zum Richter bestellt, und die Ägypter wollen ihn umbringen. Gerade eben war er noch der wohlhabende Sunnyboy, jetzt ist er ein Flüchtling, ein Niemand im Land Midian. Und in Midian, da nützt ihm seine gute Erziehung nichts, nicht sein Lesen und Schreiben können. Nicht seine Solidarität mit Israel. Mose ist gerade mal erwachsen geworden und er findet sich auf dem Abstellgleis wieder. Natürlich ist klar, Mose, der wäre nie Pharao geworden, aber auf alle Fälle wäre ein hoher Regierungsposten für ihn drin gewesen. Er hätte sicherlich eine Prinzessin heiraten können. Und dann letzten Endes heiratet er eine ungebildete Hirtentochter. Ein Augenblick der Unbedachtsamkeit, ein Augenblick des Jähzorns und Mose hat sein Leben zerstört. Er war vielleicht so Mitte 20, hätte in Zukunft eine Villa am Nil haben können, jetzt lebt er in der Wüste, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Wenn doch wenigstens die Israeliten anders reagiert hätten, wenn sie seine Motivation, ihm zu helfen, angenommen hätten, wenn sie nur gesagt hätten, endlich einer, der für uns ist, endlich einer, der hilft, der unser Leiden sieht. Aber Sklaven bleiben halt Sklaven. Das hat man nun davon. Oft ist er allein nur mit dem Vieh. Das ist noch nicht mal sein eigenes Vieh, sondern er hütet nur das Vieh seines Schwiegervaters. Ein Mann mit der Qualifikation von ihm hätte auch bei den Midianitern Karriere machen können. Aber er ist 80 Jahre alt und hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Immer wieder wird er sich die Szene mit dem Aufseher durch den Kopf gehen lassen und denken, ach, hätte ich nur, Tag um Tag, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, bis er 80 Jahre alt ist. Eigentlich hat er sein Leben abgeschlossen. Das war's aus dem Haus. Aber dann passiert es. Ich lese weiter, 2. Mose 3, die Verse 1 bis 10. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Ja, nun endlich, könnte man denken, mit 80 Jahren erfüllt sich der Lebenstraum des Mose. Und ich bin mir sicher, es war der Lebenstraum von Mose, seinem Volk zu helfen. Sonst hätte er sich damals in der Situation mit dem ägyptischen Aufseher anders verhalten. Jetzt endlich ist der Augenblick da. Jetzt könnte er sagen, ich habe es immer gewusst. Jetzt wird alles anders. Jetzt kann er es ihnen endlich zeigen, mit dem Wissen, Gott ist auf meiner Seite. Das sieht er ja, er hat den brennenden Dornbusch, er hat die Berufung, Gott spricht zu ihm. Aber wie reagiert Moses? Ich lese weiter, 2. Mose 3 ab Vers 11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Und dann weiter, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihn einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihn, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Geh und ruf alle führenden Männer der Israeliten zusammen. Sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Er lässt euch sagen, ich habe auf euch geachtet, und sehe, was euch in Ägypten angetan wird. Ich will euch aus Ägypten führen, wo ihr so unterdrückt werdet. Ich werde euch in das Land bringen, das die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter bewohnen. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Die führenden Männer der Israeliten werden auf dich hören. Danach sollst du zusammen mit ihnen zum König von Ägypten gehen. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt. Es sei denn, er wird mit Gewalt dazu gezwungen. Deshalb will ich meine Hand ausstrecken und dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sind. Wir merken hier, wie sehr Moses traumatisiert ist von dem, was geschehen ist, was seine unbedachte und ungestüme Reaktion damals mit ihm gemacht hat, was das für eine Last ist, die sich ihm auf sein Leben gelegt hat. Moses ist nicht in der Lage, sich selbst zu verzeihen. Und er ist auch nicht mehr in der Lage, zu merken, wie klein er eigentlich von sich denkt. Wir haben ja einen klugen und gebildeten Mann vor uns, der nur noch seine Ruhe haben will, der sich in keiner Weise dafür interessiert, sein Potenzial abzurufen. Einer, der mit dem Leben abgeschlossen hat, der nur noch auf den Tod wartet. Und Gott? Der hat ja schon vorher eine Menge für Mose getan. Den brennenden Dornbusch, den Engel. Und Mose hat das ja auch registriert gehabt. Der hat ja seine Schuhe ausgezogen. Und Gott könnte jetzt sagen, okay, gut, Mose abgehakt. Ich habe noch 20 weitere Leute auf der Liste. Die sind vielleicht nicht so geeignet wie der Mose, aber das geht auch. Wenn ich will, der hat schon so einen Schlaffi. Bei dem ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Nur wegen dieser dummen Sache halt vor 60 Jahren. Aber wir merken, Gott weiß, dass Menschen sich oft schwer tun, eine Berufung anzunehmen. In der Bibel ist es oft so, es wird nie Hurra geschrien, wenn Gott jemanden beruft. Immer gibt es Einwände, nicht nur von Mose, auch von Gideon, Jesaja, Jeremia, Jona, Petrus. Jeder hat irgendwelche Einwände. Und es ist immer so, Gott geht liebevoll auf diese Einwände ein Und Gott kennt ja auch das Trauma von dem Mose. Er redet offen mit Mose, sagt da, was ihm geschehen wird, sagt damit, ich habe den Überblick, und offenbart Mose seinen Namen. Und das ist etwas super Besonderes damals in der Kultur, den Namen zu wissen, das heißt Macht. Die Macht, jemanden anzurufen. Jetzt müsste es Mose doch verstanden haben, oder? Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, dass Moses immer noch protestiert. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. So, neuer Einwand. Also der Mose lässt nicht locker. Das ist die hartnäckigste Berufungsgeschichte in der ganzen Bibel. Und daraufhin gibt Gott Mose die Vollmacht, Wunder zu tun. Und Mose kann das auch sofort ausprobieren. Das ist die Sache mit dem Stock und dann so. Aber Mose ist noch immer nicht bereit. Der hat jetzt schon selbst Wunder getan. Er sagt, o Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen, und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Gott weist Mose darauf hin, dass er als Schöpfer der Menschen in der Lage ist, damit klarzukommen. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden solltest. So, und jetzt müsste es Mose aber verstanden haben, oder? Aber Mose ist Mose. Herr, bitte schick einen anderen. Und ich komme ins Grübeln. Also, weil von mir aus würde ich sagen, das Hauptproblem eines Christen, das besteht darin, herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Oft genug wünsche ich mir ganz genau das, was dem Mose hier widerfährt. Ich weiß, dass die Pläne und der Wille Gottes, dass das gut für mich ist. Aber das Problem ist doch oft, dass ich so viele Stimmen halt in meinem Kopf habe. Ich habe so einen vierstimmigen Chor und da ist dann irgendwie so eine leise Stimme mit dabei, die Stimme Gottes. Das ist im Großen und im Kleinen. Also beispielsweise einkaufen. Ich gehe einkaufen. So, und dann stehe ich vor dem Gemüseregal und will einen Sack Möhren nehmen. Ja? So, und dann fange ich an zu überlegen, Möhren, wir brauchen keine Möhren. Dann ist deine Frau wieder sauer, wenn du irgendwas mitbringst, was wir nicht brauchen. So, also lasse ich die Möhren liegen. Meine Frau, hast du zufälligerweise daran gedacht, Möhren mitzubringen. Ja? Also da war der Impuls irgendwie da, ja? Also irgendwie so eine Kleinigkeit und so, und man ist nicht in der Lage, diese leise Stimme Gottes zu hören. Aber die Geschichte von Mose, die macht deutlich, nicht das Hören ist das Problem. Mose, der weiß ganz genau, was Gott von ihm will. Aber Mose steht sich selbst im Weg. Mose ist nicht in der Lage, sein Versagen hinter sich zu lassen. Selbst jetzt nicht. Wie ein kleines Kind, das nicht weiß, was es geschlagen hat. Und dementsprechend reagiert auch Gott. Da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. So, jetzt ist die Diskussion zu Ende. Da hat Mose nichts mehr entgegenzusetzen. Mose hat das Problem, dass er sich selbst nicht vergeben kann. Ist vielleicht auch dein Problem, weiß ich nicht. Vielleicht dreht es sich aber auch bei dir darum, dass du nicht in der Lage bist, aus der Rolle rauszukommen, die dir andere zugewiesen haben. Vielleicht ist es bei dir so, dass andere dir nicht zutrauen, dass andere dir dein Versagen immer wieder vorhalten und dass du dich auf diese Weise klein halten lässt und du bist nicht in der Lage, durchzuatmen und einen Neuanfang zu starten. Aber als Christen wissen wir doch erst recht, wir dürfen neu anfangen. Als Christen wissen wir doch eigentlich erst recht, dass die Schuld vergeben werden kann. Wenn du Reue empfindest über das, was geschehen ist, dann ist keine Schuld zu groß. Dafür ist Christus als Mensch auf die Welt gekommen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Du darfst über deine Schwächen und Fehler ebenso offen reden wie der Insektenforscher Krabbelbein. Es ist normal, dass wir sündigen. Es ist normal, dass wir Reue empfinden. Und es ist auch normal, dass wir nicht jede Suppe auslöffeln müssen, die wir uns eingebrockt haben. Und nur weil du vor 5 Jahren, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren einen Riesenfehler gemacht hast, ist dein Leben nicht für alle Zeit ruiniert. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Und wir haben die Zusage, dass Gott aus deiner Lebenssituation, so wie sie ist, das Bestmögliche machen kann. Kennt ihr Römer 8, Vers 28? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also da wird nicht gesagt, dass alles das, was uns widerfährt und was wir anstellen, das Beste ist. Aber keine Situation ist zu verfahren, als dass Gott diese Situation nicht auch segnen kann und sie dir zum Besten dienen lassen kann. Nicht Menschen, die dir Böses wollen, haben das letzte Wort. Nicht deine Schusslichkeit hat das letzte Wort. Nicht deine Sturheit oder auch dein fehlendes Durchsetzungsvermögen. Nicht deine Schwächen oder aber auch nicht deine Stärken haben das letzte Wort, sondern Gott. Vertraue darauf, folge ihm nach und lass dir immer wieder neu vergeben. Amen.